Hallo und herzlich willkommen an diesem Sonntag zum Gottesdienst hier in Dortmund in der FEG. Schön, dass ihr alle hergekommen seid. Ja, und zu Anfang des Gottesdienstes möchte ich gerne mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Ja, lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass wir heute Morgen die Möglichkeit haben, aufzustehen, dass wir herkommen konnten und dass wir jetzt dich feiern dürfen, hier frei und ungebunden. Wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest und sie weit machst und zu uns sprichst und dass wir auch die Chance haben, auf dich zu hören, dass wir unsere Ohren und unsere Herzen nicht verschließen wieder, wenn du uns was sagen möchtest. Wir möchten dir danken, dass du immer bei uns bist, du uns liebst und deine schützende Hand immer über uns hältst. Amen. Sie dürfen sich wieder setzen. Genau, und zu Beginn des Gottesdienstes möchten wir auch gleich miteinander singen. So groß ist der Herr. Ja, in einer so großen Gemeinde, wie wir es sind, passiert natürlich auch jede Menge. Und wir haben zum Beispiel seit nunmehr einem Jahr noch einen Nachmittagsgottesdienst. Und wer Informationen zu diesem Nachmittagsgottesdienst haben möchte oder mal fragen möchte, ob sie noch Hilfe brauchen, nach Gebetsanliegen fragen möchte oder wie es denn gerade so läuft, der darf sich nach dem Gottesdienst gerne draußen, an der rechten Seite der Tür haben die einen Infostand aufgebaut, der darf sich dahin begeben und sich mit den Leuten unterhalten und einfach mal die Fragen stellen, die euch auf dem Herzen liegen. Aber nicht nur der Nachmittagsgottesdienst, sondern wir haben auch noch ein paar andere Sachen. Zu einer Sache steht der Rolf Zürus, der jetzt nach vorne kommt, gleich auf der anderen Seite vom Infotisch, nämlich von mir aus gesehen jetzt links.
Genau. Wunderschönen guten Morgen. Ich habe auch einen Infostand. Und zwar geht es um Körne blüht auf. Und ich freue mich sehr, dass wir schon eine Reihe von Leuten haben, die dabei sind. Besonders für den Aufbau und Abbau ist es aber noch gut, wenn das Team ein wenig verstärkt wird. Und genau, Körne blüht auf ist ein Stadtteilfest für die ganze Familie. Und viele Menschen aus Körne und Umgebung werden dort am 4.6. sein, also am kommenden Samstag. Und wir sind als Gemeinde mitten dabei und wir zeigen unser Gesicht. Wir wollen Menschen begegnen, damit Menschen freie evangelische Gemeinde nicht nur von dieser wunderschönen Straßenansicht, sondern auch aus der persönlichen Begegnung kennenlernen. Und das ist ganz wichtig, damit Menschen durch uns auch Christus begegnen können. Also herzliche Einladung, wer an diesem Stand mit dabei sein will, schaut doch mal bei mir nachher kurz vorbei und vielleicht kannst du einfach dann einen Beitrag leisten auf Abbau oder während der Zeit dort. Vielen Dank. Das andere, es wird jetzt, wir haben ja die Reihe Bürgerforum begonnen und das sind Veranstaltungen, zu denen wir Menschen aus unserem Umfeld, Bürger eben einladen. Das können Freunde sein, die ihr habt. Das können Menschen sein, die um uns als Gemeinde, am Gemeindestandort herumleben. Das nächste Bürgerforum hat ein ganz spannendes Thema, nämlich Christentum und Islam, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Der Referent wird Roland Werner sein. Und eine ganz herzliche Einladung, dort dabei zu sein, wegen des Themas, aber auch um Bürgern zu begegnen, anderen Menschen zu begegnen, die wir einladen. Das ist nämlich der Sinn der Veranstaltung, dass das eine Begegnungsplattform ist. Die Flyer liegen draußen, das sind neue Flyer jetzt, die sehen so ähnlich aus wie die alten, aber es sind wirklich neue Flyer. Schaut es euch bitte an.
Ja, und eigentlich kann der Rolf auch gleich hier bleiben, denn jetzt haben wir was ganz besonders Spannendes vor. Und zwar möchte ich dazu auch noch die Jana Wachowius nach vorne bitten. Und ja, ihr dürft gerne zu mir kommen. Hallo. Also die Jana, ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich 2009 in diese Gemeinde kam, haben wir im Kigo zusammen Musik gemacht. Da konnte ich ihr noch auf den Kopf gucken. Das hat sich dann aber ganz schnell geändert. Ja, und junge Leute werden alt. Die werden nicht nur groß, die werden alt nicht, älter. Die werden nicht nur groß, sie werden auch älter. Und Jana hat jetzt gerade ihr Abitur gemacht und ja, wird losziehen in die große Welt, nämlich nach Paraguay. Ja. Vielleicht magst du noch ein paar Sätze dazu sagen.
Genau, ja, ich werde ab dem 24. Juli nach Paraguay gehen, für ein Jahr unter einem Kinderheim arbeiten. Und genau, also für die Zeit bis dahin, mir geht's sehr gut, auch emotional. Genau, aber wir hätten auch ein paar Gebetsanliegen als Freiwillige. Und zwar wird das für uns, glaube ich, emotional sehr anstrengend, da reinzukommen, auch in die Kultur. Und genau, wir würden da voll gerne von euch im Gebet unterstützt werden.
Ja, super. Und weil wir dich nicht nur dann im Gebet unterstützen möchten, sondern auch jetzt aussenden möchten oder für deine gesamte Arbeit segnen möchten, stehst du heute hier und da wollen Rolf und ich jetzt stellvertretend für die Gemeinde für dich beten und ich bitte Sie dazu nochmal aufzustehen.
Ja. Lieber Vater im Himmel, danke für Jana und dass sie diesen Schritt wagt, nach Paraguay zu gehen. Vater, wir bitten dich, dass du bei Jana bist, dass du sie jetzt in den letzten Vorbereitungen segnest und unterstützt, dass du ihr innerlich ein ganz festes Fundament bist. Vater, ich bitte dich, dass sie durch deinen Heiligen Geist deine Liebe ganz fest in ihrem Herzen trägt, die du durch Jesus ihr gezeigt hast. Wir bitten dich, Vater, dass diese Liebe wirklich auch ihre Motivation ist, diesen Schritt nach Paraguay zu gehen und dort zu dienen, zu leben und zu arbeiten. Vater, wir bitten dich, dass diese Liebe, die du zu Jana hast, wirklich auch die Kraft ihr gibt, sich dort auf eine neue Kultur einzustellen, auf neue Menschen einzustellen und auch auf die Lebensbedingungen einzulassen. Sie hat uns erzählt, dass sie da auch mit vier anderen oder insgesamt mit vier Frauen in einem Zimmer wohnen wird, und das wird auch manchmal spannend. Vater, so bitten wir dich um deinen Schutz, um deinen Segen, dass du Jana vorausgehst und alles dort vorbereitest, wo sie hinkommt, und dass du sie dort gebrauchst und zum Segen setzt für viele andere Menschen. Amen.
Ja, und Vater, wir möchten dich auch bitten dafür, dass sie ein Licht sein kann für dich, dass sie strahlend deine Liebe auch weitergeben kann. Wir möchten dich dafür bitten, dass sie da auch schöne Zeiten erlebt mit dir, dass sie erlebt, wie du sie trägst, wie du bei ihr bist und wie du auch durch sie wirkst und sie gebrauchst. Wir möchten dich bitten dafür, dass du ihr einfach zeigst, wie groß du bist und dass sie davon zehren kann und dass das ein Jahr wird, auf das sie zurückblicken kann und sagen kann später, ja, das hat mir Kraft gegeben. Und ich weiß, dass mein Gott da ist und dass der mir hilft und nicht nur mir, sondern auch anderen, und dass der mich begleitet und meine Wege führt. Und sei du einfach bei ihr in Paraguay auf dem Flug dahin und beschütze sie, halte sie in deiner Hand und halte auch deine Zusage, dass du uns nie mehr auferlegst als das, was wir tragen können. Du machst uns stark, mach auch Jana stark in dem Jahr. Mach ihre Schultern stark, unterstütze sie, da wo es ihr vielleicht manchmal an Kraft fehlt. Amen.
Amen.
Bitte.
Ja, schön.
Ja, jetzt möchten wir nochmal gemeinsam singen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und bei diesem Lied wollen wir auch die Kollekte zusammenlegen. Ja, jetzt habe ich noch eine Tonaufnahme mitgebracht und bitte, dass ihr euch die mal anhört.
NDR 2, Moment mal.
Rutschen, wippen, schaukeln, das ist doch nur was für Kinder? Von wegen. In England gibt es jetzt Kurse, in denen lernen gestresste Manager wieder Kinderspiele und bezahlen sogar Geld dafür. Dabei müssten sie sich doch eigentlich nur an ihre Kindheit erinnern. Denn jeder von uns hat gespielt. Nur spielend lernen Kinder leben. Wer tobt und Sachen ausprobiert, lernt sich zu bewegen. Wer Zusammenhänge begreift, lernt zu denken. Spielerisch. Die Bibel erzählt von spielerischer Leichtigkeit, wenn sie sagt, macht euch nicht zu viele Sorgen. Seht die Vögel des Himmels, sie säen nicht, sie ernten nicht und Gott ernährt sie doch. So eine Leichtigkeit könnte ich gut gebrauchen, bei all den Plänen, Gedanken und Terminen, die meinen Alltag bestimmen. Da könnten wir Großen uns etwas von den Kindern abgucken. Natürlich können wir nicht nur spielen. Wir müssen für unseren Unterhalt sorgen, haben Regeln und Zwänge. Aber wie wäre es, wenn ich mir bewusst Zeit dafür nehme? Spielplätze gibt's überall.
Ja, wir haben heute ein etwas schwieriges Thema vor uns. Leben im neuen Geist Gottes oder rutschen wir doch wieder in das Gesetz zurück? Vielleicht hilft das einfach manchmal, wenn man sich darüber nachdenkt, seine Gedanken schleifen lässt und einfach mal wieder wird wie ein Kind, das nicht drüber nachdenkt, was es für Regeln hat, was es für Regeln gibt, was denn falsch sein könnte, was der Nachbar denn sagen würde. Vielleicht ist das ein schöner Gedankenansatz, den wir mal mitnehmen können. Wir möchten jetzt noch einmal gemeinsam singen. Ich möchte noch den Predigttext vorlesen und ihr dürft dazu gerne aufstehen. Brüder und Schwestern, ihr kennt doch das Gesetz und wisst, es hat für einen Menschen nur so lange Geltung, solange er lebt. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn der Mann stirbt, gilt für sie das Gesetz nicht mehr, das sie an ihn bindet. Wenn sie sich also zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen einlässt, nennt man sie zu Recht eine Ehebrecherin. Stirbt aber der Mann, so ist sie frei von dem Gesetz, das sie an ihren Mann bindet. Sie begeht keinen Ehebruch, wenn sie sich einem anderen hingibt. So steht es auch mit euch, meine Brüder und Schwestern. Weil ihr mit Christus gestorben seid, seid ihr dem Gesetz gegenüber tot. Ihr gehört jetzt nicht mehr dem Gesetz, sondern Christus, der vom Tod erweckt worden ist. Darum können wir nun so leben, dass unser Tun für Gott Frucht bringt. Als wir noch unserer selbstsüchtigen Natur folgten, war unser ganzes Verhalten beherrscht von der sündigen Leidenschaften, die durch das Gesetz in uns geweckt wurden. Wir lebten so, dass unser Tun nur dem Tod Gewinn brachte. Aber jetzt stehen wir doch gar nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind tot für das Gesetz, das uns früher gefangen hielt. So dienen wir Gott in einem neuen Leben, das sein Geist in uns schafft und nicht mehr auf die alte Weise, nach dem Buchstaben des Gesetzes.
Ja, heute also die angekündigte Fortsetzung meiner Predigt vom letzten Sonntag und die zumindest für mich schockierende Entdeckung in der Auseinandersetzung mit dem Predigttext war, es gibt eine Art, Gott zu dienen, das heißt eine Art, an Gott zu glauben, mit ihm zu leben, zu beten, die Bibel zu lesen und ernst zu nehmen, die sehr belastend ist. Und einige Merkmale dieser Art zu glauben, die möchte ich jetzt aufzählen. Das muss nicht alles so zutreffen, aber vielleicht, wenn du merkst, dass drei oder mehr dieser Punkte auf dich zutreffen, dann hör doch einfach mal zu, ob Gott dir nicht durch diese Predigt auch einen neuen Weg zeigt. Also einige Merkmale zum Beispiel. Bei dieser Art zu glauben, erlebst du keine oder kaum Nähe zu Gott. Du weißt, dass in deinem Leben sich Dinge ändern müssten, aber du schaffst es nicht. Vielleicht schaffst du nicht, Maß zu halten. Immer wieder trinkst du mehr, als du eigentlich willst, isst du mehr, als dir eigentlich gut tut. Oder du nimmst dir immer wieder vor, Dinge, zum Beispiel Zeit zu nehmen für deine Kinder, für deine Frau, für deine Nachbarn, was auch immer. Aber alle diese Vorsätze scheitern immer wieder. Du hast keine Kraft, sie umzusetzen. Und so merkst du, Dinge müssen sich ändern, es gelingt nicht. Das Lesen in der Bibel, ein weiteres Merkmal, und die Predigten, die du hörst, die führen dir immer wieder deine Unzulänglichkeit vor Augen. Oft hast du ein richtig schlechtes Gewissen. Du fühlst dich verworfen, schuldig, unwürdig vor Gott und anderen Menschen. Du denkst, Gott ist eigentlich nicht wirklich mit mir zufrieden. Ich müsste mehr beten, ich müsste mehr Bibel lesen, ich müsste mehr mich engagieren für Jesus, ich müsste mehr über meinen Glauben sprechen, mehr Konsequenzen zeigen. Der Glaube, das ist auch ein Merkmal dieser Art zu glauben, ist für dich zuerst Einsatz, Engagement und damit auch Belastung, Pflicht und Arbeit, sei es in der Gemeinde oder im Privatleben oder im Beruf. Und so fühlst du dich häufig müde, innerlich leer, die Kraft fehlt und Kritik zieht dir ratzfatz die Beine unter den Füßen weg. Und ein letztes Merkmal, so fühlst du dich oft nicht geliebt, nicht beachtet von Gott. Gott gönnt mir nichts, Gott kontrolliert mich, Gott ist irgendwo nicht wirklich interessiert an mir. In dem Predigttext wird eine solche Art, Glauben zu erleben und zu leben, als Herrschaft unter dem Gesetz beschrieben. Und Gesetz, das habe ich gesagt, meint die Tora, die alttestamentliche Bibel, die war damals für die ersten Christen das Wort Gottes und ist es auch für uns heute. Und ich setze deswegen in meiner Predigt für Gesetz im Folgenden manchmal auch die Bibel als Begriff ein, also einschließlich des Neuen Testamentes, weil es eine Art des Umgangs auch mit dem Neuen Testament gibt, die zu diesem Glauben unter dem Gesetz passt. Jetzt möchte ich auch noch ein Stück in der Wiederholung nochmal dem nachgehen von dem Predigttext her. Wie übt denn das Gesetz, wie übt denn das Wort Gottes, die Gebote Gottes, die Bibel, ihre Herrschaft aus? Zunächst einmal, indem sie Gebot Gottes ist. Das heißt, Gottes Wort, die Bibel, ist in diesem Glaubensmodus, sage ich mal, für dich ein hoher Anspruch. Du erfährst, was Gottes Maßstäbe für dein Leben sind und du bemühst dich, danach zu leben. Das Dumme nur, es passt nicht mit deinem Leben zusammen. Es klappt nicht. Immer wieder nimmst du dir vor, freundlicher zu sein, liebevoller zu sein, ehrlicher zu sein, was auch immer, und du scheiterst. Da haben wir in der Predigt über Römerbrief Kapitel 2 die ersten Verse gehört. Das ist ein Stück Herrschaft. Dazu kommt ein zweites, wie die Herrschaft des Gesetzes aussieht, nämlich die Bibel tritt uns gegenüber als Richter, als Repräsentant Gottes, der Richter ist. Sie spricht uns Gottes Urteil zu. Immer wieder hörst du in der Bibel Gottes Urteil über dich und dein Leben. Und das lautet: schuldig, mangelhaft, ungenügend. Das, so heißt es in unserem Predigttext, ist die alte Wirklichkeit des Buchstabens des Gesetzes. Also zwei Dinge. Die Bibel, Gottes Wort, Gottes Gebot, Gottes Gesetz, als Gebot, und das zweite ist als Richter, und das dritte ist, die Bibel aktiviert die Sünde. Und das ist wirklich eine sehr frustrierende Erfahrung. Vers 5 heißt es, unser ganzes Verhalten ist beherrscht von den sündigen Leidenschaften, die durch das Gesetz in uns geweckt werden. Also sündige Leidenschaften, das klingt irgendwie nach Sex mit der Frau deines besten Freundes oder mit dem Mann deiner besten Freundin, mag sein, dass es sowas ist, aber das ist noch viel mehr. Sündige Leidenschaften, das ist alles das, was du mit Leidenschaft, mit hoher Motivation verfolgst, was aber dir selbst oder anderen schadet. Das kann zum Beispiel die Karriere sein, das kann dein Hobby sein, das kann der Sport sein, das kann dein Umgang mit dem Internet sein, das kann Gaming sein. Nicht, dass das alles an sich schlecht wäre, aber was vielleicht mit Freude und Spaß an der Sache begann, das beherrscht dich jetzt, weil es zu einem Ersatz für Gott geworden ist. Und das ist die eigentliche Sünde. So, und diese negativen Leidenschaften, heißt es, die werden durch die Bibel in dir geweckt. Wie kann das sein? Wie geht das? Nun, du erfährst durch die Bibel ein Gebot Gottes. Das sagt dir zum Beispiel, du sollst nicht habgierig sein. Oder du sollst nicht lügen. Und je ernster du dich auf dieses Gebot konzentrierst, umso mehr geschieht genau das, was das Gebot ausschließen wollte und auch das, was du selber gar nicht vorhattest. Dein Herz hängt an Dingen oder du lügst. Die Beobachtung ist, wenn du dich konsequent auf Gottes Gebot in der Bibel einlässt, machst du die Feststellung, dass du mehr sündigst als je zuvor. Diese Herrschaft, des Wortes Gottes, des Gebotes Gottes, des Gesetzes führt zum Tod. Vers 5 heißt es, wir lebten so, dass unser Tun nur dem Tod Gewinn brachte. Das meint zweierlei. Das meint zum einen, dass das Gesetz Gottes, das Gebot Gottes, so wie wir es in der Bibel finden, mit großer Klarheit feststellt, dass wir, dass du und ich Sünder sind. Und dieses Gebot Gottes spricht uns das Urteil Gottes zu. Und dieses Urteil Gottes lautet Todesurteil. Und so wird das Gesetz Gottes, das von Gott stammt und das eigentlich gut ist, zur Todesmacht in dieser Welt. Das andere aber ist, mit der Frucht, die zum Tod führt, gemeint, dass diese Art, die ich hier entfaltet habe, Gott zu glauben und zu dienen, kaputt macht, krank macht. Ständig hast du es mit Forderungen zu tun, die du nicht erfüllen kannst. Ständig steht über dir das Vorzeichen negativ, reicht nicht aus, ungenügend. Das macht einen fertig. Wie kommen wir da raus? Wie werden wir frei von dem Gesetz, von der Bibel als einem Buch, das uns immer wieder neu Gottes Gebot unter die Nase reibt, das wir nicht erfüllen können und das uns gleichzeitig als Sünder entlarvt und uns Gottes Gericht zuspricht, uns das Todesurteil verkündet? Wie finden wir einen Weg, in der neuen Wirklichkeit des Geistes Gottes zu leben und zu glauben? Wie finden wir einen Weg, Gottes Liebe zu erleben, wo unser Glaube uns nicht die letzte Kraft raubt, sondern zu einer Kraftquelle, zu einer Ressource wird? Wie finden wir einen Weg dazu, dass der Glaube an Gott uns nicht krank macht, sondern heil macht? Wie finden wir einen Weg zurück oder dahin, dass nicht Druck und Angst, nicht das Gefühl, nicht zu genügen uns bestimmt, sondern innerer Frieden, Freude und Geborgenheit durch Jesus? Es geht also um die Frage, wie lebe ich in der neuen Wirklichkeit des Geistes? Vielleicht denkst du jetzt, ich lebe in der Wirklichkeit des Geistes, wenn ich mich von dem Gesetz löse. Wenn ich die Bibel einfach nicht mehr so ernst nehme. Ich achte einfach nur noch auf das, was die Bibel aussagt über den Heiligen Geist und über Jesus. Vielleicht denkst du auch, ich lebe in der Wirklichkeit des Heiligen Geistes, wenn ich mich für den Geist Gottes öffne. Komm, Heiliger Geist, und dann besuche ich Konferenzen und andere Dinge. Aber unser Predigttext sagt etwas ganz anderes. Es gibt nur einen einzigen Weg aus dieser vertrackten Art, aus dieser frustrierenden Art zu glauben, nämlich ein Weg, der eigentlich gar kein Weg ist. Es heißt im ersten Vers, das Gesetz herrscht über den Menschen, solange er lebt. Mit anderen Worten, nur der Tod, nur dein Tod beendet die Herrschaft des Gesetzes, des Gebotes Gottes über dich. Das ist wie Sklaverei auf Lebenszeit. Dein Herr lässt dich nicht gehen, es sei denn, du stirbst. Dann ist Schluss. Keine Chance auf Entkommen. Das ist doch krass, oder? Aber Paulus geht trotzdem diesem Gedanken weiter nach. Er schildert das Beispiel einer verheirateten Frau. Solange sie lebt, ist sie an ihren Mann gebunden. Wenn sie eine Affäre mit einem anderen Mann hat, vielleicht sogar ihren Ehemann deswegen verlässt, dann verurteilt sie das Gesetz Gottes als Ehebrecherin. Ist ihr Mann aber gestorben, so ist sie von Gottes Gebot her frei, sich einen neuen Mann zu suchen. Das Gesetz Gottes hat nichts dagegen mehr einzuwenden. Und dieses Beispiel, was Paulus hier gebraucht, ist ein Beispiel für eine Anwendung dieses Grundsatzes, den wir gehört haben. Das Gesetz herrscht über den Menschen nur, solange er lebt. Und jetzt im 4. Vers unseres Predigttextes wendet Paulus diesen Grundsatz von Vers 1 an, auf die eigentliche Sache, um die es geht. Nämlich er sagt, genauso verhält es sich auch mit dir und dem Gesetz und der Herrschaft des Gesetzes. Du musst sterben, damit du aus dem verhängnisvollen Einfluss, diesem verhängnisvollen Einfluss der Bibel, des Gebotes Gottes rauskommst. Aber, oder die überraschende Wendung an der Stelle ist, es geht jetzt nicht um deinen Tod, wir müssen hier nicht kollektiv in den Suizid marschieren, sondern weil ihr mit Christus gestorben seid, seid ihr dem Gesetz gegenüber tot. Da haben wir schon einiges in den vorangegangenen Predigten gehört. Es gibt jemand, der in dieser Sache, dem Verhältnis zwischen dir und dem Gebot Gottes, dem Gesetz Gottes, der in dieser Sache für dich gestorben ist. Das ist Jesus Christus. Er hat den Preis dafür bezahlt, damit das Gesetz dich ziehen lässt. Wenn du dieses Geschenk annimmst, wenn du dich mit Jesus verbindest und ihm vertraust, wenn du ihm glaubst, wenn du sagst, sein Tod ist mein Tod, dann gilt das. Und dann bist du tot für das Gesetz Gottes, für diesen ständigen Anspruch und diesen ständigen Schuldspruch, den du in der Bibel hörst. Ganz wichtig an der Stelle, Paulus sagt nicht, das Gesetz muss weg, das Gesetz muss sterben, sondern du und ich, wir müssen sterben. Denn die Gebote sind von Gott her gegeben, sie sind heilig, gerecht und gut, Römer 7, Vers 12. Das Problem liegt bei uns, wir hängen fest in unserer selbstsüchtigen alten Natur. Nun könnte man ja denken, dieses Sterben mit Jesus, also Christus, ist dann irgendwann vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben und irgendwie hat das irgendwo eine Auswirkung auf mein Verhältnis zu Gott und mein Verhältnis zu dieser Macht des Gesetzes. Aber das ist mehr. Es geht nicht nur um eine formalrechtliche Sache, so okay, aus der Sicht des Gesetzes bin ich jetzt halt mal tot, sondern und bei mir selber geht alles weiter wie bisher, sondern in Römer 6, Vers 6 heißt es, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von Sünde beherrschtes altes Ich ist tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Leute, das ist der Hammer. Das ist der krasseste Schnitt in einem Leben, der denkbar ist. Unser altes Leben unter der Herrschaft des Gesetzes, des Gebotes Gottes, findet ein radikales Ende. Der wird nicht reformiert. Es geht nicht darum, Schritt für Schritt löse ich mich von dem Gesetz, fühle mich jeden Tag ein klein wenig freier. Es geht nicht um eine Verbesserung, um ein Training, einfach ein Cut. Ein radikales Ende. Von dem schlechten Gewissen und dem Gefühl, es Gott nie recht machen zu können. Ein radikales Ende von dem ständigen Scheitern mit guten Vorsätzen. Ein radikales Ende aller Schuldgefühle, aller Verdammnis, die wir von Gott her spüren. Ein radikales Ende von Glauben als Einsatz, mein Projekt, meine Arbeit und der daraus folgenden Belastung und Überforderung. Auch ein radikales Ende von diesem Gott ist mir nicht nahe, Gott liebt mich nicht, Gott gönnt mir nichts, Gott überfordert mich nicht. Wir kommen von allen diesen Dingen nicht weg, indem wir uns Schritt für Schritt irgendwie da rausarbeiten und ein Stück mehr von Jesus erleben und verstehen und dann rutscht es uns wieder weg und dann rutschen wir da wieder hin. Nein, all das muss sterben, stirbt mit Christus, mit Jesus am Kreuz. Und das kann ich nur im Glauben an Jesus erfassen. Das ist also das eine. Ich lebe in der Wirklichkeit des Heiligen Geistes durch meinen Tod mit Christus. Nun kommt ein zweites dazu. Man könnte ja denken, ja, jetzt bin ich dem Gesetz gestorben, jetzt bin ich frei von dem Gesetz. Super, jetzt kann ich endlich tun und lassen, was ich will, ohne ein schlechtes Gewissen. Und das ist das, was die jüdisch-christlichen Gegner dem Paulus immer wieder vorgeworfen haben. Römer 6, Vers 1, sprechen sie davon, Paulus zitiert das indirekt, sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Gnade sich noch mächtiger entfalten kann? Die Bibel ist an der Stelle ganz klar. Solch eine Freiheit ist eine Illusion. In Vers 4 unseres Predigttextes wird ganz klar gesagt, Jesus ist an die Stelle des Gesetzes getreten. Und Paulus macht deutlich, dass es sich hier um einen Gegensatz handelt. Er sagt, in der Luther-Übersetzung wird das noch etwas deutlicher formuliert, sodass ihr einem anderen angehört, nämlich dem, der von den Toten auferweckt ist. Wir müssen verstehen, dass Gesetz und Christus nicht ungefähr dasselbe sind, nur etwas anders verpackt, sondern dass das etwas völlig anderes ist. Moral und Glaube an Jesus Christus hängen zwar zusammen, aber das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Um den einen Herrn wirklich haben zu können, nämlich Jesus, müssen wir von dem anderen Herrn befreit werden. Jesus teilt seine Herrschaft über uns nicht mit dem Gesetz, sodass das Gesetz die eine Hälfte bringt und Jesus dann die andere Hälfte. Jesus stellt sich auch nicht hinter das Gesetz und gibt uns nur die Kraft, das Gesetz zu erfüllen, indem er uns immer wieder ermutigt, sondern Jesus setzt das Gesetz beiseite und sich an die Stelle des Gesetzes. Nicht mehr das Gesetz ist Herr über dich, sondern Christus. Wie ist das gemeint? Das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes, das ist doch etwas Gutes. Es gilt doch weiter, das haben wir gehört. Die Antwort ist ja, das Gesetz behält seine begrenzte Bedeutung, aber es ist nicht mehr dein unmittelbares Gegenüber, dein Herr, sondern das ist Jesus und zwar er allein. Und dann heißt es ist Christus, der vom Tod erweckt worden ist. Das ist noch ein sehr wichtiger Aspekt, denn dass Jesus vom Tod auferweckt wurde, das ist ein unglaublicher Machterweis Gottes gewesen. Da ist er mit derselben unvorstellbaren Macht am Werk gewesen wie in der Schöpfung. Und durch die Auferstehung von Jesus gibt es auch ein neues Leben für dich und für mich. Durch die Auferstehung Jesu von den Toten ist die Befreiung von der Sünde und von dem Gesetz in unserer Welt, auch in deinem Leben, Wirklichkeit geworden. Mit Jesus hast du ein neues Leben, gehörst in eine neue Welt, die durch die Auferstehung begonnen hat. Und das Gesetz gehört zur alten Welt, obwohl es von Gott gegeben ist. Wie lebe ich in der neuen Wirklichkeit des Geistes? Zwei Sachen. Das erste ist dieser radikale Cut, ohne den geht es nicht, mit Christus gestorben. Das zweite ist das, was ich jetzt eben entfaltet habe, Christus ist der Herr. Und jetzt kommt ein drittes, wie ich in der Wirklichkeit des Geistes lebe. Und zwar hat das damit zu tun, dass mein Leben, dein Leben Frucht bringt für Gott. Die Sache ist ja die, dieser Herrschaftswechsel erfordert dein Einverständnis. Du kannst ihn nicht selber in die Wege leiten. Du kannst nicht sagen, ja, ich wechsle die Seiten. Aber du kannst diesen Herrschaftswechsel annehmen. Du kannst dich ihm verweigern oder ihm zustimmen, ihn bejahen und ihn annehmen. Und das tust du nur, wenn du Jesus vertraust, wenn du ihn an die erste Stelle in deinem Leben setzt, wenn du ihm das Recht gibst, in alle deine Lebensbereiche hineinzusprechen, verbunden mit einer ganz klaren Entscheidung, dass du sagst, ich will tun, was Christus sagt, auch wenn ich heute noch nicht weiß, was das morgen sein wird. Auch wenn es mein Leben vielleicht völlig auf den Kopf stellt. Auch wenn dadurch Dinge, die mir ganz lieb geworden sind, gehen. Wenn ich dadurch Sicherheiten verliere, Beruf, Wohnung, Umfeld, was auch immer. Und das tust du nur, wenn du Christus vertraust. Dann folgst du ihm, dann dienst du ihm. Und zwar in dieser neuen Wirklichkeit des Geistes Gottes. Und der Geist Gottes, der ist jetzt nicht ein weiterer Herr, der da noch dazukommt, sondern der ist da, wo wir unter der Herrschaft dieses auferstandenen Jesus leben, wo er unser Gegenüber ist und nicht mehr das Gesetz. Da treten wir in diesen neuen Machtbereich ein, wo der Heilige Geist ist. Und in diesem Machtbereich erleben wir die Kraft des Heiligen Geistes. Und dieser Geist Gottes hilft dir, Gott wirklich zu dienen, wo du dich vorher nur bemüht hast. Das ist das wirklich Neue. Jetzt und nur so ist es wirklich möglich, ganz zu Jesus gehören und ganz für Gott zur Verfügung zu stehen. In allem, was du bist, nicht nur in einigen Bereichen. Und durch diesen Heiligen Geist bringt unser Leben dann auch Frucht für Gott. Und das ist ein wunderschönes Bild. All die guten Dinge, die wir jetzt tun, sind nicht das Ergebnis unserer Arbeit, nicht das Ergebnis unserer Leistung, sondern sie wachsen heran, wenn wir uns im Kraftfeld des Heiligen Geistes bewegen. Unser Charakter verändert sich, er spiegelt das Wesen Gottes wider. Und das nicht als Ergebnis einer intensiven Disziplin, sondern als Ergebnis einer Beziehung mit Jesus Christus. Über all das werden wir im 8. Kapitel des Römerbriefes mehr hören. Paulus fasst es an anderer Stelle im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 6 so zusammen. Der neue Bund unterscheidet sich dadurch von dem früheren Bund, dass Gott jetzt nicht ein geschriebenes Gesetz gibt, sondern seinen Geist. Der Buchstabe des Gesetzes führt zum Tod, der Geist aber führt zum Leben. Und dabei ist wichtig, das Gesetz wird nicht abgeschafft. Die Inhalte des Gebotes Gottes bleiben gültig, aber es ist nicht mehr dein Herr, sondern das ist jetzt Jesus Christus. Und durch Jesus hast du einen völlig neuen Zugang zu den Inhalten des Gebotes Gottes. Ein Beispiel, das mir so in den Sinn kam, als ich darüber nachdachte, aus meiner eigenen Lebensgeschichte. Ich habe in den Jahren, bevor ich zum Glauben kam, mich sehr bewusst distanziert von meinem Elternhaus und auch von dem, was ich da so mitgekriegt habe an Werten. Dazu gehörte auch, dass ich ganz bewusst manchmal die Unwahrheit gesagt habe und gelogen habe. Ich habe mich daran im Laufe der Zeit daran gewöhnt und kam damit auch ganz passabel weg. Und dann kam ich zum Glauben an Jesus. Und dann kam ich in eine Situation und dann habe ich auch gelogen. Ich weiß gar nicht mehr, es hatte mit meiner Arbeit, mit meinem Zivildienst zu tun. Ich hatte irgendwas verbaselt und so. Ich habe einfach die Unwahrheit gesagt. Und ich merkte auf einmal, also ich wollte lügen in der Situation. Ich merkte auf einmal, dass das gar nicht mehr so einfach war. Ich spürte einen ganz großen inneren Widerstand dagegen, weil ich wusste, das passt nicht mit Jesus zusammen. Ich wusste, wenn ich jetzt hier lüge, so wie ich es vorher getan habe, dann handle ich gegen etwas, was mir sehr, sehr wichtig und kostbar ist in mir. Das war ein Riesenunterschied zu früher. Früher wusste ich, es gibt ein Gebot, du sollst nicht lügen. Und meine Eltern haben mir das gesagt und ich habe gesagt, da pfeife ich drauf. Da kann ich auch anders mit umgehen. Aber in der Situation erlebte ich zum ersten Mal, dass das Gebot Gottes in meinem Herz war. Und dass ich wusste, nee, da lässt du jetzt lieber bleiben, das ist nicht gut. Das ist so eine No-Go-Area. Gehst du besser nicht hin. Ja. Zum Schluss noch ein paar praktische Dinge. Wie lebe ich in der Wirklichkeit des Geistes? Vielleicht habt ihr euch ja gefragt, warum ich über zwei Arten des Glaubens gesprochen habe. In dem Bibeltext ist doch die Rede von der Herrschaft des Gesetzes in der Vergangenheitsform. Als wir noch unserer selbstsüchtigen Natur folgten, heißt es in Vers 5, da war unser ganzes Verhalten beherrscht von den sündigen Leidenschaften. Haben wir Christen nicht mit unserer Bekehrung all das hinter uns gelassen? Die Antwort ist ja und nein zugleich. Ja, insofern, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast, dann bist du in diese neue Wirklichkeit des Geistes eingetreten. Du bist ein Teil der neuen Schöpfung und neuen Welt Gottes. Du hast ein neues Leben, aber gleichzeitig auch Nein. Denn unter der Hand kann es immer wieder geschehen, dass wir es versuchen mit dem Gebot Gottes wie früher. Und dann sagst du vielleicht, ja, das und das muss ich alles halten, damit ich als Christ okay bin, vor Gott okay bin. Und zack, ehe du dich versiehst, bist du wieder unter der Herrschaft des Gesetzes. Mit all den negativen Folgen, die ich zu Anfang aufgezählt habe. Aber das Gesetz ist nicht mehr dein Ansprechpartner. Das ist Christus. Was tust du, was tun wir, wenn wir in unserem Leben die Spuren der Herrschaft des Gesetzes entdecken? Ganz wichtig, dann geht es nicht um einen Prozess, durch den du dich durcharbeiten musst, sondern um ein neues Nachvollziehen dieses radikalen Schnittes. Ich bin mit Christus gestorben und ich lebe jetzt mit Jesus unter seiner Herrschaft. Und da haben wir in der vorletzten Predigt von Arne Völkel etwas zugehört, zu Römer, oder war es die vorvorletzte, ich weiß es gar nicht, Römer 6, Vers 11 heißt es: Genauso müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus lebt ihr für Gott. Darum geht es. Es geht darum, wie du dich selbst einschätzt, von welchen Tatsachen du ausgehst. Wenn du denkst, ich muss diese Gebote erfüllen, sonst liege ich falsch, sonst liebt Gott mich nicht, dann fällst du zurück in die alte Wirklichkeit. Wenn du aber denkst, Christus ist für mich gestorben und ich lebe mit ihm und für ihn und deswegen wird die Sünde, wird das Böse, wird das Negative nicht Herr sein über mir, dann wirst du die Kraft Gottes erleben. Es geht um die Frage, auf welche Realität lässt du dich ein? Welche Tatsachen legst du zugrunde dem, wie du über dich selber denkst? Das ist die Glaubensentscheidung. Und die verändert alles. Und Paulus ist sehr zuversichtlich, dass wenn wir so von solchen Tatsachen ausgehen und so von uns denken, dass die Sünde keine Macht mehr über uns haben wird, weil wir dann nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade leben, dass wir dann unseren ganzen Körper, unseren Leib unter die Herrschaft Gottes stellen, in den Dienst Gottes stellen und dass unser Leben nicht mehr im Dienst der Sünde steht, des Bösen. Das ist so wichtig, wie wir an der Stelle von uns denken, wie du von dir denkst. Was ist deine Einschätzung von dir? Von welchen Tatsachen gehst du aus? Das ist nicht irgendwie so eine kleine Glaubensfrage. Das verändert dein ganzes Leben vollständig. Und ein letzter praktischer Ansatz. In Vers 4 heißt es ja, dass wir frei werden von dem Gesetz, dadurch, dass wir mit Christus gestorben sind, wörtlich, weil ihr durch den Leib des Christus dem Gesetz gegenüber getötet worden seid. Und das erinnert an das Abendmahl. Und das erinnert auch an die Taufe. Beides, das Abendmahl und die Taufe, sind Orte, wo der Leib von Jesus Christus gegenwärtig ist, erfahrbar ist durch Gottes Geist. Wenn du dich taufen lässt, dann hast du an dem Leib von Jesus teil, dann bist du mit Jesus zusammengebunden, verbunden. Wenn du am Abendmahl teilnimmst, dann nimmst du den Leib Christi in dir auf. Du hast Anteil daran. Und dadurch hast du Anteil an diesem neuen Leben in der Wirklichkeit des Geistes. Lasst uns einander immer wieder ermutigen, in dieser neuen Realität zu leben. Und wir müssen uns da nicht hineinarbeiten. Das ist wie ein Schalter. Das ist nicht das Ergebnis unserer frommen Anstrengung, sondern das ist das Ergebnis dessen, was Christus für uns am Tod getan hat. Und deswegen kann es von heute auf morgen, von einer Minute auf die anderen, eine radikale Veränderung geben in Sachen Glauben. Wenn du das neu erfasst, dass Christus für dich gestorben ist und dass er dein Herr ist, das verändert alles. Und nicht unsere Bemühung, deine Bemühung. Amen.
Ja, liebe Gemeinde, wir möchten dich einladen, genau diesen Gott, der uns diese Freiheit schenkt, anzubeten. Und wer möchte, kann gerne dazu aufstehen.
My heart, I want to see. Holy Spirit, come inside. By your power, you can change my life. And ease my struggling inside.
Save my soul from sin, from
to be more like you. Above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Call me out upon the waters, the great unknown. My feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't stop now. Call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you. Without borders, when oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine.
Vater, ich danke dir dafür, dass du mich rufst und dass ich zu dir kommen darf und dass, auch wenn ich mich erstmal nicht so wirklich traue, dass du mich trotzdem hältst und dass ich darauf vertrauen kann, dass du mich hältst. Herr, ich bitte dich, lass uns zu dir finden und hilf uns zu lernen, auf dich zu vertrauen.
Herr, ich singe dir zur Ehre. Danke, dass du in mir lebst. Danke für deine Erlösung. Du kommst vom Himmel herab, zeigst uns den Weg. Herr, du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld. Und sie legten dich ins Grab, doch du stiegst zum Himmel auf. Dein Name sei erhöht, Herr, dein Name sei erhöht. Herr, ich singe dir zur Ehre, danke, dass du in mir lebst, danke für deine vom Himmel herab, zeigst du uns den Weg. Herr, du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld. Und sie legten dich ins Grab, doch du stiegst zum Himmel auf. Herr, dein Name sei er. Du kommst vom Himmel herab, zeigst uns den Weg. Herr, du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld. Und sie legten dich ins Grab, doch du stiegst zum Himmel auf. Herr, dein Name sei erhöht. Du kommst vom Himmel herab, zeigst uns den Weg. Herr, du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld. Und sie legten dich ins Grab, doch du stiegst zum Himmel auf. Herr, dein Name sei erhöht. Herr, dein Name sei erhöht.
Ganz nahe sein, oh Herr. Himmel trägt und wasch mich rein. O Herr, bitte hör mein Schrei, ich will dir ganz nahe sein. O Herr, du bist gnädig und gut, nimm das, was mich von dir trennt und wasch mich rein. Nimm das, was mich von dir trennt und wasch mich rein. Nimm das, was mich von dir trennt und wasch mich rein. Mit deinem Blut.
Amen.
Ja, und jetzt sind wir auch schon wieder fast am Ende des Gottesdienstes angekommen. Am Eingang gab es diesen Zettel für jeden von euch und hinten drauf stehen alle Termine der kommenden Wochen, zu denen ihr herzlich eingeladen seid. Jetzt im Anschluss an den Gottesdienst dürft ihr euch noch zu den Bänken begeben. Da sitzen Menschen, die möchten mit euch beten und Gemeinschaft haben. Gemeinschaft gibt es aber nicht nur dort, sondern auch draußen im Foyer bei einer Tasse Kaffee. Ja, und eine Sache habe ich noch vergessen, vorhin anzusagen. In 2 Wochen, da gibt es nach dem Gottesdienst nämlich etwas zu essen von dem Teenkreis. Der möchte nämlich Bratwürstchen grillen und diese auch mit Brötchen verkaufen, um damit Leute zu unterstützen, die zur Gemeindefreizeit fahren möchten. Und ja, ihr seid alle herzlich eingeladen. Das ist dann am 12. Juni. Genau, jetzt möchte ich Sie noch mal bitten, aufzustehen. Wir möchten noch gemeinsam das Vaterunser beten. Und dann werden wir heute mal uns den Segen gegenseitig zusingen. Vater,
ich möchte uns zum Abschluss den Segen zusingen. Ihr kennt das Lied, wir singen es normalerweise, wenn die Kinder ausziehen, aber wir haben jetzt gedacht, es wäre mal schön, wenn wir es einfach zusammen singen. Und wer möchte, kann auch einfach die Hand nehmen und vielleicht die Hand des Nachbarn halten oder auf die Schulter legen. Nur wer möchte, und sonst singen wir es einfach so zusammen im Stehen.
Dich darauf.
segne dich
und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist. Verlasse dich darauf.
Amen. Wir wünschen euch allen einen schönen Sonntag.